Morgen. Wir bringen unseren Kindern zu Hause bei, dass wenn Gott uns ganz reich beschenkt oder wenn er uns in einem Bereich stark macht, dann um das auch anderen weiterzugeben. Und ich hatte es heute Morgen auf dem Herzen, ein paar meiner Bücher zu verschenken. Das Buch heißt Gemeinschaft mit Gott, wie man jemanden sucht, der schon da ist. Und wenn du da bist und sagst, ich habe in letzter Zeit so eine Sehnsucht danach, in tiefere Gemeinschaft mit Gott zu kommen und hast mein Buch noch nicht gelesen, darfst du dich mal melden. Ich glaube, das waren die ersten beiden, die ich gesehen habe hier. Komm, Mirko. Gerne. Ja, das ist einfach das Schönste, finde ich, auch als Familie in immer tiefere Gemeinschaft mit Jesus hineinzuwachsen. Und wie es die Kinder schon prägt, das zu sehen, ist einfach herrlich. Ben hat jetzt letztens am Tisch gesagt, wusstest du, Jesus kann ein ganzes Brot in den Mund nehmen. Da merkt ihr unsere Erziehung, ne? Und dann hat er hinzugefügt, ohne dass es eklig ist. Ja, das ist Offenbarung, würde ich sagen. Nein, das ist einfach, ist schön. Ich möchte gern heute Morgen über ein sehr apostolisches Thema sprechen, weil wir eine apostolische Gemeinde sind. Amen. Ich finde, die Mai-Konferenz hat das nochmal so schön gezeigt. Einer der Väter unseres Hauses, Seth Fawcett, hat nochmal uns diese Identität zugesprochen, dass wir eine Gemeinde sind, die vom Himmel aus lebt, deren ganzes Denken und Handeln davon geprägt ist, dass wir das, was im Himmel schon ist, hier ausbreiten wollen, dass wir das Königreich Gottes und kein anderes hineintragen wollen in jede Sphäre der Gesellschaft und dass wir einen Auftrag haben, genau das zu multiplizieren in unserer Stadt, in unserem Land, dass wir diesen Charakter haben von es soll rausgehen. Wir wollen nicht nur Leute sammeln, damit sie hier schön gluckenhaft zusammenhocken, sondern wir wollen senden. Wir wollen, dass es sich multipliziert und mehr wird. Und ich möchte über ein apostolisches Thema sprechen, was, finde ich, ganz oft in unserer modernen 21. Jahrhundertzeit hinten runterfällt. Machen wir ein kleines Ratespiel. Was sind apostolische Themen, an die du denkst? Ruf mal rein. Gemeinschaft? Grundlagen. Bevollmächtigung? Aussendung, Evangelisation, Heilung, Wunder, Gemeinde. Das da hinten? Kultur prägen, Fasten. Cool. Das Neue Testament spricht an 34 Stellen über genau das Wort Heilung oder Heilen. 50 Mal über das Wort Wunder. 96 Mal über das Wort Kraft. Dann kommt das ganz große Thema 217 Mal über Reiche, das heißt der Welt oder vor allem Gottesreich. 266 Mal über den Himmel. Und, das ist gar nicht so wenig, 87 Mal spricht das Neue Testament nicht über Wunder, Evangelisation, Heilungen und so weiter, sondern Schwäche und Schwachheit. Die Evangelien sind voll davon, die Briefe der Apostel sind voll vom Thema Schwachheit. Und ich finde, das dürfen wir neu entdecken. Was für eine Kraft, vor allem was für eine göttliche Kraft in Schwachheit schlummert und warum die Apostel das so sehr gelehrt haben. Und da lass uns mal heute einsteigen. Zum Beispiel, wenn du das mal zu Hause vertiefen möchtest, das vierte Kapitel des ersten Korintherbriefes ist ein riesiger Hymnus darüber, wie viel Paulus so durchgemacht hat und wie stark Gott darin war. Haben wir jetzt heute nicht die Zeit, das durchzulesen, aber Um es mal auf den Punkt zu bringen, in 2. Korintherbrief, Kapitel 4, in Vers 7 sagt Paulus, dem ja all das anvertraut war, was ihr gesagt habt, der unglaubliche Wunder gesehen hat in der Evangelisation Europas, ne, durch Zeichen, die geschahen, durch Menschenmengen, die zu Jesus kamen, durch Gemeinden, die gegründet wurden. Der hat ja all das gesehen, dieser Mann. Es war ein unfassbarer Schatz, der in diesem Leben so zu sehen war. Und was sagt er über diesen Schatz? 2. Korinther 4, Vers 7. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Gott hat so viel Gnade mit uns, oder? Das ist so schön, dass das das Monatsthema ist, als ein Teil unserer himmlischen Kultur. Aber ich glaube, dass Gottes Gnade erst dann auch so richtig wirksam wird, wenn wir ein gutes Verhältnis zu unserer Schwachheit entwickeln. Wenn wir sagen, ja, ich habe hier Schwachheit, da Schwachheit und da lade ich deine Gnade hinein ein. Und ich glaube, Gottes Gnade wirkt auch dann noch mal kraftvoller, wenn wir nicht nur unsere Schwachheiten Gott hinhalten und sagen, okay, du darfst mich damit annehmen, sondern wenn wir uns selber auch in unseren Schwachheiten annehmen. Weil dann kommen wir nämlich in Übereinstimmung damit, dass Gott uns längst angenommen hat in dieser Schwachheit und dass das für ihn gar kein Problem darstellt, sondern im Gegenteil. Weil ja an uns deutlich werden soll, dass die alles überragende Kraft nicht aus uns kommt, sondern von ihm. Und es ist ja auch ein total menschliches Thema erstmal. Schwäche, wenn wir es jetzt mal definieren, als ein Mangel an zum Beispiel körperlicher Kraft. Oder Schwäche als ein Mangel an Können oder an Begabung oder an Wissen. Ich habe echt eine Schwäche in Mathe. Sollen wir einen Aufruf machen? Genau. Ja. Und das ist völlig in Ordnung. Das gehört zu unserem menschlichen Sein dazu, dass wir nicht körperlich alles können müssen, dass unsere körperliche Kraft nicht durch das ganze Leben lang gleich hoch ist. Es ist völlig in Ordnung, dass wir nicht alles können müssen, dass wir nicht in allem begabt sein müssen und dass wir auch schon längst nicht alles wissen müssen. Schwachheit gehört völlig dazu. Und wie geht Gott damit um? In Psalm 103 sagt er das so wunderschön in Vers 13, wie ein Vater seinen Kindern voller Güte begegnet, so begegnet der Herr denen, die ihm in Ehrfurcht dienen. Denn er weiß ja, was für Geschöpfe wir sind. Er denkt daran, dass wir nur aus Staub gebildet wurden. Der Mensch, seine Lebenstage sind so vergänglich wie das Gras. Schön, oder? Dass obwohl wir so vergänglich und so zerbrechlich sind, begegnet er uns als Vater, seinen Kindern, voller Güte. Da ist so viel Annahme. Wer kennt den Vers, dass Gott uns seine Liebe dadurch zeigt, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren? Schon mal gehört, Römer Kapitel 5. Ein paar Verse vorher steht noch was sehr Interessantes. In Vers 6, denn Christus ist, als wir noch kraftlos oder schwach waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Auch das. Jesus hat unsere ganze Schwäche, unsere Unvollkommenheit auch mit da hineingenommen. Das ist ein Zeichen seiner Liebe. Und dann bleibt die Frage, ja, nehmen wir uns denn selber auch so an mit dieser Schwäche, die wir haben? Begegnen wir uns selbst mit Güte? Begegnen wir uns selbst mit Gnade? Oder sind wir total hart mit uns selber, wenn es zu unseren Schwachheiten kommt? Und dürfen wir da vielleicht lernen, wie der Vater zu denken, uns selber in Liebe und Wertschätzung zu behandeln, uns so anzunehmen, wie er uns annimmt? Und vielleicht gibt es ja auch Lebensphasen, in denen man schon mal so denkt, ja, so schwach bin ich ja eigentlich gar nicht. Kriegt das ja eigentlich alles ziemlich gut auf die Kette. Aber auch da ist die Bibel ja sehr, sehr klar, dass schwach vor Gott auch all die Stärke ist, die versucht, von ihm unabhängig zu sein. Ich sage das nochmal. Wir bilden uns schon mal so viel darauf ein, was wir meinen zu können oder meinen zu haben oder wie stark wir doch sind. Aber die Frage ist, wo kommt es denn her? Was ist denn die Quelle all dessen? Stärke, die sich unabhängig von Gott gemacht hat, ist unfassbar schwach. Franz von Assisi, jemand, der im Mittelalter gelebt hat, der ziemlich eng mit Gott unterwegs war, der hat mal gesagt, so nach dem Motto, es gab da mal einen bösen Geist, der mehr himmlisches Wissen hatte als alle. Und guck mal, wie tief der gefallen ist. Du kannst noch so viel wissen, du kannst noch so viel können, du kannst noch so viel Schönheit haben, aber ab dem Moment, wo du in Unabhängigkeit von Gott bist, ist es nichts. Und das ist auch dieses Rufen des Vaters in diese Welt, die sagt, komm, wir hasseln uns da durch, wir boxen uns da durch, wir versuchen selber stark zu sein, wir versuchen die Maske aufrechtzuerhalten, der starke Mann, die starke Frau zu sein. Aber es ist so unabhängig von dem, der uns so annimmt, wie wir sind, in Unvollkommenheit. Und der genau da hinein seine wirkliche Stärke und seinen wirklichen Wert legen möchte. Ja, aber Schwächen annehmen ist manchmal gar nicht so leicht, ne? Ich kenne das von mir. Und das hat ja ganz oft vielfältige Gründe. Und ich gehe mal so ein paar durch und ich möchte dich einladen, wirklich, stell dir mal vor, Jesus sitzt neben dir in dieser Predigt. Und ihr hört euch das zusammen an. Und du bist so ganz sensibel dafür, dass er zwischendurch mal so mit dem Ellenbogen, na, ist das nicht was für dich, spricht dich das nicht gerade an? Und dass du mit ihm ins Gespräch kommst, über das, was dein Herz bewegt. Uns Schwachheit und Unvollkommenheit einzugestehen, hat ganz oft was mit sozialen Erwartungen zu tun, oder? Es wird von mir erwartet, dass ich stark bin, dass ich kompetent bin, dass ich fehlerfrei zu handeln, zu arbeiten habe. Oder der Vergleich mit anderen spielt da schon mal rein. Ah, wenn ich jetzt wirklich meine Schwachheit hier mal offenlege, ich will ja nicht schlechter oder schwächer dastehen als Punkt, Punkt, Punkt. Oder die Angst vor Ablehnung. Was ist, wenn ich denn wirklich entsprechend meiner Begabung oder meiner fehlenden Begabung mal agiere, wenn ich mir diese Schwäche wirklich mal eingestehe? Werden sie mich dann weniger mögen? Was macht das mit dem Respekt, der mir entgegengebracht wird? Vielleicht hast du auch schwierige Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht, wenn du mal zu Schwachheiten gestanden hast, wenn du Hilfe angenommen hast. Und vielleicht hindert dich das heute, da einfach authentisch zu sein. Oder Scham. Kann ja ganz oft auch die Sache sein, wenn ich die Schwachheit mal rauskehre, die ich habe, dass das für dich mit Scham verbunden ist. Oder, und das ist für mich ein ganz großes Thema, Perfektionismus. Der unfassbar hohe Anspruch an einen selbst. Dann tut man sich auch schwer damit, seine eigene Schwäche und Unvollkommenheit zu akzeptieren, oder? Weil man sich ja selber das irgendwie nicht eingestehen sollte. Oder Angst vor Kontrollverlust. Was passiert denn, wenn ich meine Schwächen eingestehe, wenn ich mich verletzlich mache, wenn ich mich ergänzbar mache, wenn ich Hilfe annehme? Verliere ich dann die Kontrolle über das eigene Bild, über das, was andere über mich denken? Was wird die Reaktion anderer sein? Nein, ich möchte das kontrollieren. Oder mangelnder Selbstwert. Vielleicht kannst du dir Schwachheit nicht eingestehen, weil du dich dann einfach total wertlos fühlst. Und ich glaube, dass Jesus sich in genau diesen Bereichen mit uns auf einen Weg machen möchte. Weil das Neue Testament voll davon ist. Dass Jesus sich schwache, unvollkommene Menschen ausgesucht hat und gesagt hat, komm, folg mir nach. Mit dir möchte ich Leben teilen. Komm du mit in meine Prozesse und ich komme in deine Prozesse. Und du darfst erstmal so sein, wie du bist. Und die Gemeinschaft mit mir, die wird dich verändern, wenn du mich annimmst und wenn du diese Veränderungen, die ich in dir anstoßen möchte, annimmst. Und das ist die Reise, die er für jeden hat. Und als die Jünger, nimm die 12, nimm die 70, nimm die anderen Menschenmassen, aber vor allem die 70 und vor allem die 12, als die Jesus nachgefolgt sind, als sie Leben mit ihm geteilt haben, wen haben sie gesehen? Den Superhero im Cape vom Himmel? Ja, auch. Aber sie haben auch Schwachheit gesehen. In Jesus, Gottes Sohn. Denk mal daran, was passiert ist, als Jesus getauft wurde. Wohin hat der Heilige Geist ihn geführt? In die Wüste. In Schwachheit, in Fasten. In dieses Abhängigsein von Gott. Bewusste Schwachheit. Überlegt mal, was der Tod von Jesu Cousin Johannes dem Täufer mit Jesus gemacht hat. Jesus wollte sich einfach nur zurückziehen, weil er gemerkt hat, ich bin jetzt gerade an einem echt schwachen Punkt. Überlegt mal, wie Jesus in Gethsemane aufgetreten ist. Jesus sieht seinen Tod kommen. Denkt nochmal an seinen Gang zum Kreuz. Er konnte sein Kreuz irgendwann nicht mehr tragen. Und die Sache ist ja oft, wir nehmen diese Tage im Leben von Jesus gar nicht so als Schwäche wahr, oder? Das sind doch starke Momente gewesen, in denen Gott gewirkt hat. Ja, aber die Stärke des Lebens und auch dieser schwachen Momente von Jesus, worin liegen die? Worin liegt diese Stärke dieser Momente, in denen Jesus schwach war? In seiner Einheit, in seiner Verbindung mit dem Vater. Wie kam er denn aus der Wüste? In Lukas 4 steht, er kam in der Kraft des Heiligen Geistes aus dieser Wüste. Das heißt, er hat diese Stärkung durch den Heiligen Geist empfangen. Was passiert in Gethsemane, in der Jesus in dieser Schwachheit ist? Lukas Kapitel 22 oder Johannes Kapitel 18 zeigen uns, Gott schickte ihm einen Engel, der was tat? Ihn stärkte. Und der Gang zum Kreuz, ja, das wissen wir selber, der mündete in der Kraft ewigen Lebens für alle, die an ihn glauben. Gut, das ist natürlich jetzt für uns ein wenig alltagsnahes Beispiel, ja. Aber ich finde, diese Wüstenzeiten, dass wir, auch wir damit umgehen müssen, mit harten Verlusten, dass auch wir äußerst schwierige Situationen auf uns zukommen sehen, das kennen wir doch auch. Also ich kenne das. Und ich finde, Jesus hat das wunderbar vorgelebt. Und ich glaube, da ist auch einfach ein Ruf von Jesus, sich das wirklich anzuschauen. Ich frage mich so oft, warum hat Jesus in Gethsemane gesagt, zu den drei, die er noch näher mitgenommen hat, bleibt wach und betet. Ich glaube, weil er auch wollte, dass seine Jünger das sehen, wie er in diesem Moment damit umgeht. Weil er wusste, dass seine Jünger auch durch solche Lebensphasen, durch solche Tage gehen werden. Wie immer hat er gesagt, schaut euch mein Beispiel an. Was wir Schwäche nennen, kann voll göttlicher Kraft sein. Schwäche ist siegreich in Gott. Und das finde ich so schön, dass in einem Leben mit Jesus es nicht darum geht, Schwäche einmalig zu überwinden, nach dem Motto, boah, und jetzt habe ich es geschafft. Sondern in all unseren Schwächen, in unserer Unvollkommenheit, immer verbunden sein zu dürfen mit Jesus. Und dann komme ich wieder an diesen Punkt und darin einfach angenommen zu sein. Wir sind angenommen darin, dass wir nicht alles können. Dass wir nicht alles wissen. Dass es auch körperlich hier und da schon mal schwierig ist. Und Jesus läuft vor uns dann nicht weg nach dem Motto, ach du Schreck, was ist das denn? Kann er oder kann sie wirklich nicht dieses? Sondern er nimmt uns an. Da, wo ich mich selber vielleicht schon mal schlecht annehmen kann wegen Perfektionismus, sagt er mir, Chris, ich nehme dich an. Lass uns gemeinsam gehen. Wo du vielleicht Angst vor Ablehnung hast, nimmt er dich an und sagt, komm, lass uns gemeinsam gehen, ich nehme dich an. Es gibt eine Stelle, die ich sehr mag, wie Paulus über Schwäche spricht. Das steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, ab Vers 7. Paulus hat all diese krassen Dinge mit Gott erlebt. Und er sagt, damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarung nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und ich möchte an der Stelle eine Sache aufräumen. Es gibt wirklich einige Auslegungen, die sagen, oh ja, seht ihr mal, da hat Gott dem Paulus eine Krankheit geschickt oder hat Gott dem Paulus körperliche Schmerzen geschickt, weil er ihm was beibringen wollte. Ja, dieser Pfahl im Fleisch, so nach dem Motto, ja, vielleicht hatte der ein Hüftleiden. Ist aber nicht so. Paulus war Schriftgelehrter, erinnert ihr euch? Er war Pharisäer, bevor Jesus ihm begegnete. Und wenn Paulus sagt, ich habe einen Pfahl im Fleisch, dann meint er die Metaphorik, die Bildsprache des Alten Testaments. Und es gibt drei Stellen, und ich lese euch einfach mal eine vor. Aus dem 4. Buch Mose, Kapitel 33, 55. Wenn ihr aber die Einwohner des Landes nicht vor eurem Angesicht vertreiben werdet, so sollen euch die, welche ihr übrig bleiben lasst, zu Dornen werden in euren Augen und zu Stacheln in euren Seiten. Sie sollen euch bedrängen in dem Land, in dem ihr wohnt. Das heißt, dieser Pfahl im Fleisch ist von der alttestamentlichen Bildsprache her einfach ein Feind. Okay? Also Gott schickt uns keine Krankheit, um uns was beizubringen. Ja? Aber er lässt Paulus in diesem Moment in einer Feindschaft, in einem Kampf stehen, in einer Situation, die nicht einfach ist. Ja? Und was ist Paulus' Prozess damit? Er sagt, dreimal habe ich gebetet zu dem Herrn, dass er das doch wegnehme, dass dieser Kampf aufhört, dass das, was mich zwischendurch immer wieder so schwächt, dass das weggeht. Ja klar, Schwächen machen schwach, oder? Auch Paulus hatte diese Intuition, Jesus, ich könnte doch so viel stärker sein. Ich könnte doch so viel effektiver sein für dich. Ich könnte doch so viel mehr erreichen, wenn ich das nicht hätte. Nimm das doch weg. Aber wenn ich das jetzt mal übersetze, lass dir an meiner Gnade genügen. Gnade ist ja absolutes Geschenk. Nicht nur diese, ich nehme dich so an, sondern ich rüste dich auch noch aus mit allem, was du brauchst, von dem, wer ich bin und was ich hab. Jesus sagt dir im Prinzip, ohne Schwäche wärst du schwächer. Denn meine Kraft wird bei den Schwachen erst so richtig deutlich. Warum? Weil nur Schwache nach dem greifen, was wirklich stark ist. Nach Gott selbst. Luther hat mal gesagt, ein Leben gelingt dann, wenn es an einem Kreuzchen ausgerichtet ist. Also wenn immer wieder tatsächlich Leid und Schwachheit uns über den Weg läuft, weil Luther auch das verstanden hat, dass es uns dient. Gott schickt das nicht, weil er uns leiden sehen will. Wir haben eben im Psalm 103 gelesen, er ist ein liebevoller Vater. Warum sollte ich das mit Ben und Eli machen? Das ist doch Blödsinn. Ne? Aber er lässt das stehen als Vater, damit wir nach dem greifen, wer wirklich stark ist. Er. Dass wir die Gemeinschaft mit ihm nicht verlassen. Dass wir in dieser Abhängigkeit zu ihm bleiben. Dass wir lernen, ja, nicht durch das, was wir können oder könnten, sind wir stark. Sondern weil wir eins sind mit ihm, weil wir verbunden sind mit ihm. Weil wir ihm immer ähnlicher werden. Darin liegt unsere Stärke. Und Paulus Reaktion ist dieses, ja, dann rühme ich mich jetzt meiner Schwachheiten. Und habt ihr die Liste nochmal gelesen? Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt Wohlgefallen hatte an Ängsten und an Not. Also ich kann ich echt dazu lernen. Aber ich habe einfach gesagt, ich möchte das. Wenn Paulus so viel darüber gelehrt hat, wenn er das vorgelebt hat, dann möchte ich da nachfolgen. Also Paulus sagt, alles klar, hey, schaut mal Leute, wie schwach ich bin. Ich habe Angst, ich habe Not, ich werde verfolgt. Beispiel, was sagt er den Korinthern? Nochmal darüber, wie er bei ihnen war. Ich war bei euch in Furcht und Zittern. Und der Abschnitt endet dann damit, dass er sagt, ja, ich wollte auch nicht in überragend rhetorischen, tollen Worten bei euch sein, sondern wie wollte ich bei euch sein? In Erweisung des Geistes und der Kraft, damit sich euer Glaube nicht auf Menschenweisheit gründet, sondern auf Gottes Kraft. Das heißt, Paulus hat das total umarmt, dass er zwischendurch, keine Ahnung, was er mit Furcht und Zittern meint, ob er total aufgeregt war vor seinen Predigten oder ob er tatsächlich Angst hatte, dass dieses Meeting, das sie hatten, auffliegt in der Verfolgungssituation, die sie hatten. Aber er geht da total offen mit um. Ich war in Furcht und Zittern bei euch, wo wir doch sagen würden, boah, Alter, hab ich das hinter mich gebracht? Hoffentlich habe ich gut gewirkt, ganz souverän und gechillt. Aber Paulus sagt, hier, guck mal, ich war super schwach. Und warum? Weil es eine Brücke legt für die Leute, die diesen Mann, der so viel von Gott bekommen hat, aber doch so schwach ist, richtig einschätzen zu können. Moment, dieser Mann hat Ängste und ist trotzdem geistlicher Leiter? Dieser Mann hat Not und übernimmt trotzdem Verantwortung? Er ist ein Apostel, Europamissionar und leidet und geht damit auch noch ganz offen um. In diesem Leben muss Gott am Werk sein. Was hat Paulus gesagt? Wir sind für diesen Schatz wie zerbrechliche Gefäße. Denn an uns soll die alles überragende Kraft Gottes deutlich werden. Nicht unsere Redekunst oder dass wir das ganz unaufgeregt über die Bühne kriegen. Gottes Kraft. Alle sollen an uns erkennen, dass Jesus lebt, dass er liebt, dass er uns annimmt, dass niemand stark sein muss und vollkommen, um mit ihm zu leben, sondern dass wir im Leben mit ihm, ihm immer ähnlicher werden, heil werden dürfen und wirklich stark in ihm werden dürfen. Und auch der Apostel Johannes spricht darüber, der übrigens der einzige der Apostel war, der mit Jesus bis vors Kreuz gegangen ist. Vor dem Kreuz von Jesus stand Maria, die Mutter von Jesus, Maria Magdalena, ein paar andere Frauen und Johannes. Ich finde das sehr, sehr tief. Warum so wenige mit Jesus in dieses Leid gegangen sind. Aber Johannes stand vor dem Kreuz von Jesus. Und dieser Johannes sagt in seinem ersten Brief, Kapitel 4, Vers 4, Kinder, ihr seid aus Gott und ihr habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Und das ist ja das, was in uns wächst, wenn wir wirklich in diesen Zeiten der Schwachheit oder der Nöte, die wir schon mal durchleben, sagen, und jetzt umso mehr verberge ich mich in dir und suche in dir, Jesus, das, was wirklich stark ist und suche wirkliches Leben in dir. Und hier hast du meine ganzen Kompensationsstrategien, hier hast du den Perfektionismus, den ich so gerne habe, hier hast du die Scham oder hier hast du die Angst vor Ablehnung und komm da hinein und mach mich heil in dieser Schwäche. Führ du mich zu wirklichem Leben, führ du mich zu wirklicher Stärke. Denn ja, ich bin bedrängt überall um mich rum und ja, ich erlebe Leid und ja, ich bin ein Mensch wie Gras und ich erlebe Schwachheit, seelisch und körperlich, aber darauf kommt es ja gar nicht mehr an, weil der, der in mir lebt, größer ist als all das, was hier in der Welt abgeht. Erinnert ihr euch, dass ich Anfang des Jahres über den inneren Garten gepredigt habe, den Begegnungsort zwischen Jesus und uns in unserem Herzen? 2014 hat für mich eine Phase angefangen, ich bin so dermaßen heiß gewesen auf, was bedeutet es, dass der Geist Gottes auf uns ruht. Na, diese Jesaja-Stelle, der Geist Gottes ruht auf uns, um zu verkünden, um zu heilen, um zu befreien und so weiter und so fort. Und ich habe diese ganzen Dinge gesehen. Und die letzten Jahre, in denen ich durch so viel Schwachheit auch gegangen bin, auch körperlich, auch seelisch, ich habe so eine Liebe dafür entdeckt, nicht nur mich darin zu vergraben, wie sieht ein Leben aus, auf dem der Geist Gottes ruht, sondern wie sieht dieses tiefe innere Leben aus von Jesus in uns. Egal, was das Außen ist, egal, wie es mir körperlich geht, auch wenn ich schon mal durch das Tal der Todesschatten gehe, ich möchte tiefer hinein in diese innige Gemeinschaft des Angenommen- und Geliebtseins und Starkseins in Jesus. Wie geht das? Dass er größer und stärker ist, der in mir ist, als der, der in der Welt ist. Und darin liegt so eine Kühnheit. Das finde ich auch so krass. Paulus war ja total kühn damit. Er ist damit sehr, sehr offen umgegangen. Und das ist so für mich ein Experiment, das auch gerade läuft. Ich war die letzten Jahre sehr, sehr schwach, muss ich sagen. Körperlich ging es mir nicht gut. Ich habe einigen von euch davon erzählt. Für mich war die Covid-Pandemie, da waren so ein paar Triggererlebnisse drin, die etwas aus meiner Kindheit einfach nochmal hochgebracht haben. Die Erlebnisse, sehr, sehr unschöne Erlebnisse meiner Kindheit, die in meinem Nervensystem, in meinem Körper abgespeichert waren und die zack auf einmal wieder da waren. Das hat sich innerlich ganz unschön geäußert, so wie es mir seelisch ging. Das hat sich körperlich geäußert, der ganze Bereich Psychosomatik. Und ich habe mich aber entschieden, ich halte darin an dir fest, Jesus. Und wenn das jetzt der Prozess der nächsten Jahre ist, dann gehe ich ihn mit dir. Und teilweise war ich einfach nur verzweifelt, was da eigentlich gerade mit mir los ist. Ich weiß noch, wie ich durch den Wald gegangen bin und Tränen überströmtes Gesicht und Jesus mein Leid geklagt habe. Und er hat eine Sache gesagt. Ich bin bei dir und ich lasse dich nicht los. Und das ist der tiefste Anker, den wir haben. In allem, was wir erleben. Ob es super toll ist oder super schwer. Ich bin bei dir und ich lasse dich nicht los. Und das haben wir als Familie auch als Entscheidung getroffen. Und ich habe mich entschieden, mit gegenüber Gott damit offen umzugehen und gegenüber Menschen offen damit umzugehen. Warum? Weil ich glaube, dass Jesus sich so sehr dadurch verherrlichen wird. Ich gehe auch immer auf meinem Arbeitsplatz immer wieder sehr offen damit um. Warum? Weil ich mich danach sehne, dass meinen Kollegen und meinen Schülern und den Eltern vor Augen gehalten wird, wie wunderschön Jesus in einem zerbrochenen, schwachen Leben ist. Und dass niemand ausgeschlossen ist von der Gnade Gottes, egal wie stark er wirkt oder wie schwach er wirklich schon mal ist. Dass wir völlig angenommen sind und begnadigt in Jesus und einfach heil werden dürfen. Und dass in dieser Schwachheit eine ganz große Liebe und Herrlichkeit liegt. Denn an uns soll die alles überragende Kraft Gottes deutlich werden. Deswegen sind wir in zerbrechlichen Gefäßen unterwegs. Das ist völlig in Ordnung. Und ein Puzzlestück meines Wegs die letzten Jahre war auch, dass ich mich für eine stationäre Reha beworben habe. In einer christlichen psychosomatischen Klinik. Da war ich jetzt Anfang des Jahres für 3 Wochen. Und das tat richtig gut. Tat richtig, richtig gut. Und ich möchte euch ein Zeugnis aus dieser Zeit erzählen, das so ein bisschen das praktisch macht, worauf ich euch so einen Geschmack machen möchte. In dieser Klinik, auch wenn sie eine christliche Trägerschaft hat, ist alles versammelt von den christlichen Denominationen bis hin zu spirituell Reisenden, wie ich das gerne nenne, die einfach auf der Suche sind, aber Jesus nicht gefunden haben. Noch nicht. Und ich habe immer gerne neben einem Mann gesessen, der spirituell reisend war. Er ist katholisch aufgewachsen, hat das irgendwann verworfen, ist in einer Familie groß geworden, in der Reiki, also übernatürliche Kraft ohne Jesus, die ganze, wie nennt man das nochmal, Esoterik-Geschichte schwer am Werk war. Und wir haben regelmäßig miteinander gegessen. An diesem Ort von, wir gestehen uns ein, dass wir schwach sind. Dass wir Hilfe brauchen. Und bei einem Mittagessen sage ich ihm, boah, die Tomatensuppe, die ist so cremig, oder? Und er guckt mich an und sagt, Chris, wenn du neben mir sitzt und den Mund aufmachst und über Tomatensuppe redest, spüre ich so einen Frieden, wie ich ihn noch nie erlebt habe. Da ist so eine Ruhe. Ich freue mich auf jedes Mittagessen mit dir, weil ich so zur Ruhe komme, weil ich so einen Frieden erlebe, nachdem ich mich so sehne. Ich habe mich abgemüht und war auf der Überholspur unterwegs mein ganzes Leben. Und hier fange ich jetzt an, in dieser Klinik etwas zu merken, was dieser christliche Glaube hat. Und was so schwingt, wenn du redest. Dieser Friede. Und habe ich ihm von Jesus erzählt. Dass er der ist, der in mir lebt. Dass er die Quelle ist. Ist mit esoterischen Leuten immer ganz wichtig, dass man sagt, wer ist die Quelle? Und dass er das ja auch haben kann. Er sagte, oh, ich würde am liebsten, hätte ich erstmal, dass du abends an meinem Bett sitzt und mit mir redest, damit ich endlich einschlafen kann, weil ich komme überhaupt nicht zur Ruhe mit Tinnitus und innere Unruhe und was weiß ich, ich kann überhaupt nicht einschlafen, solche Schlafprobleme. Ich sage, kein Problem, ich muss nicht neben dir am Bett sitzen, ich predige und meine Predigten gibt's als Podcast. Dann hat er das gegoogelt, hat sich das angemacht und ein paar Tage später sagt er, ich höre jetzt jeden Abend zum Einschlafen deine Predigten. Und ich komme so zur Ruhe und ich schlafe einfach ein. Und so ging das dann weiter und Jesus gewann immer mehr sein Herz. Und dann gab es den Ostermontag, dieser Auferstehungstag, wo Jesus sein Herz so richtig gecatcht hat. Und wo, da hatte jemand, irgendeiner von den Teilnehmern hatte eine Geschichte erzählt, da ging die Sonne im Wald bei einem Spaziergang auf und das war für ihn so ein Bild nach dem Motto, boah, ja, auch in dem finstersten Leben kann Gott als Sonne aufgehen und alles wird hell. Und da war der Mann einfach herzensgebrochen und wusste, ich will nichts anderes mehr. Und ich durfte ihn in den Arm nehmen und wir haben zusammen geweint und ich habe mit ihm gebetet, durfte der Erste sein, der mit ihm betet, der ihn zu Jesus führt. Und ich bin so unfassbar dankbar. Einerseits, dass dieser tolle Mann Jesus gefunden hat. Und auf der anderen Seite bin ich so unfassbar dankbar, dass es überhaupt nicht darauf ankommt, wie stark mein Leben gerade wirkt oder wirklich ist, wie schwach oder wie hilfsbedürftig ich bin. Ich bin ein zerbrechliches Gefäß, immer wieder unvollkommen und immer wieder schwach. Aber der in mir ist, ist größer als der in der Welt ist. Der in mir ist, hat einen Frieden, der alle Unruhe zur Ruhe bringt. Und das braucht diese Welt. Diese Welt braucht keine Superheroes. Diese Welt braucht authentische, verletzliche, in einem angemessenen Rahmen, Menschen, die einfach mit Jesus leben. Und ich sag dir, das war jetzt ein Beispiel, wie es offensichtlich wurde, dass mir mal jemand gesagt hat, was so bei ihm ankommt, wenn ich neben ihm sitze. Ich glaube, in so vielen Alltagssituationen, von denen wir alle keine Ahnung haben, geht permanent dieser Strom des Geistes aus von uns und Menschen werden berührt, auch wenn sie nichts sagen. Und dann lasst uns doch umso authentischer mit Jesus leben, damit auch für die Menschen um uns herum deutlich wird, Jesus ist nicht für die Starken gekommen. Jesus ist für die Schwachen, für die Kranken, für die Bedürftigen gekommen. Und wer versucht, sein Leben zu gewinnen, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert um seinetwillen, der wird es wirklich finden. Wahres Leben und wahre Stärke. Ich möchte dich einladen, wenn du heute Morgen in diesem Gottesdienst bist und dir geht's wie dem Mann in der Reha, von dem ich eben erzählt habe. Du spürst hier in diesem Gottesdienst Frieden, Liebe, wie du sie vielleicht mal gekannt hast oder noch nie gekannt hast und du sagst, ich möchte unbedingt ein Leben mit diesem Jesus beginnen, wo ich angenommen bin, wo ich geliebt bin, wo ich auch nicht so bleiben muss, wie ich bin, sondern heil werden darf. Ich möchte einen Schritt gehen von dieser Finsternis ins Licht. Ich möchte Jesus persönlich kennenlernen. Wenn du das bist, heb mal deine Hand. Super, richtig schön. Kann das Leitungsteam mal nach vorne und die Band auf die Bühne kommen? Ich möchte gleich gerne noch einen zweiten Aufruf machen, dass ihr euch segnen lassen könnt. Vielleicht können wir schon mal irgendwie sowas Instrumentales haben. Ich möchte euch gerne gleich einladen, dass wenn die Band Musik spielt, dass du einen persönlichen Schritt gehen kannst. Dass du nach hier vorne kommen kannst und nicht zu einem Beter hin, sondern dass du einfach nach hier vorne kommen kannst zu Gott und vielleicht ihm entweder sagst, ich danke dir, dass du mich angenommen hast Oder vielleicht ist für dich heute der Schritt dran, dass du sagst, du hast mich angenommen und heute nehme ich mich an. Ich nehme mich heute selbst an. Oder du sagst, ich möchte das erleben. Authentisch, verletzlich, Christ zu sein in meinem Umfeld und dadurch Menschen zu Jesus zu ziehen. Oder du hast was ganz anderes. Aber komm einfach hier nach vorne, wenn dein Herz bewegt ist. Bete und es werden Beter auf dich zukommen, die dir dann nach einer Minute, nach zwei die Hände auflegen. Gibt es noch ein paar Leute aus der Gesamtleiterrunde, die auch noch mitbeten würden? Dann kommt doch auch nach vorne, dass wir gleich ein paar Leute hier haben, die die Hände auflegen können. Ja, die Gesamtleiterrunde sind Menschen, die wir kennen, denen wir vertrauen. Okay. Kommt nach vorne, wenn dein Herz bewegt ist.